Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder eine Interviewpartnerin begrüßen kann, und zwar die liebe Carina. Carina Huger ist ein professionelles Model. Sie ist ehemalige Miss Nürnberg, Miss Bayern, ich glaube 22, 23. Und sie ist aber auch Sozialpädagogin, arbeitet mit Familien. Und sie ist Verfechterin des veganen Lifestyles, Mitbegründerin einer Tierschutzorganisation. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, woher ich Carina kenne. Und das werde ich gleich erzählen. Erstmal möchte ich dich begrüßen, liebe Carina. Herzlich willkommen beim Way to Wellness.
Ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg mal wiedersehen.
Ja, ich freue mich auch total. Wir beide kennen uns ja aus Nürnberg. Und bevor ich jetzt erzähle, woher wir uns kennen, soll ich dich ganz lieb grüßen von deinem größten Fan, der unter meinem Dach wohnt, und zwar ist das meine liebe Tochter Helena. Helena wollte gestern, es war sehr lustig, ich habe ihr erzählt, dass ich heute das Interview mit dir habe, und er sagt, oh Mama, um 10.30 Uhr kann ich aber nicht, da sitze ich doch in der Schule, sonst wäre ich doch mit ins Interview gekommen. Ich so, das tut mir sehr leid, aber dann musst du dir leider die Aufzeichnung anschauen. Und jetzt kläre ich das Ganze auf. Also Carina war Helenas erste Betreuerin und Erzieherin in der Kinderkrippe in Nürnberg, wirklich 2016, da war Helena ein Jahr. Und ich weiß, dass sie auch für dich so eins der ersten Kinder war, die du betreut hast. Und ja, Carina hat dann auch später noch öfter als Babysitterin für uns gearbeitet, als wir noch in Nürnberg gewohnt haben. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute hier bist. Ich glaube, wir müssen gleich einsteigen. Was hat sich bei dir seit deiner Arbeit in der Kinderkrippe so verändert? Ich weiß, gemodelt hast du damals schon. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr geworden. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie dein Weg so die letzten Jahre verlaufen ist.
Ja, tatsächlich hat sich super viel geändert seit der Zeit. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Damals war ich ja, es ist ja ewig her jetzt schon, fast 10 Jahre.
9 Jahre, ja. Angefangen hat.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wie sie angefangen hat zu laufen sogar. Also habe ich alles noch ganz genau vor Augen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie mich noch kennt und dass sie sich noch an mich erinnern kann. Deswegen finde ich es gerade ganz süß, das zu hören. Ich habe dann 2018 im Oktober habe ich dann soziale Arbeit studiert, weil ich einfach gemerkt habe, den Beruf auf Dauer auszuüben, mein ganzes Leben lang, das schaffe ich einfach nicht. Das war mir einfach zu viel, wobei ich sagen musste, ich habe auch viel zu früh nach meinem Autounfall, damals hatte ich 2015 angefangen zu arbeiten. Das war einfach jetzt im Nachhinein, das konnte ich damals noch nicht greifen, da war ich wahrscheinlich einfach noch zu jung. War das einfach zu früh. Und das Studium hat mir dann echt gut getan. Das war dann ja auch, ist dann auch mit in Corona reingerutscht so ein bisschen und ich hatte einfach mehr Zeit für mich. Ich habe dann ganz viele Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe mich auch ausprobiert. Ich habe in Restaurants gejobbt, ich habe in einem Escape Room gejobbt und einfach mich so ein bisschen ausprobiert und habe dann zwischendurch sogar als Werkstudentin in der Goldschmiedewerkstatt gearbeitet und war dort auch 3 Jahre als Assistenz der Geschäftsführung eingestellt, also was ganz anderes. Und habe dann einfach irgendwann gemerkt, der soziale Bereich, der fehlt mir doch sehr. Und habe dann einfach nochmal, mich jetzt seit Juni diesen Jahres nochmal in den sozialen Bereich gewagt und arbeite jetzt als Sozialpädagogin. 20 Stunden und den Rest eben als Model.
Ja, cool. Also ich glaube auch, dass es schade wäre, wenn der soziale Bereich dich nicht mehr hätte, weil ich weiß, dass du auch auf den Kindern immer so ein tolles Gefühl vermittelt hast einfach und dass sie sich wirklich wohlgefühlt haben mit dir. Und ja, du hast gerade angesprochen, dass du einen Unfall hattest. Möchtest du uns ein bisschen davon erzählen? Der war, bevor wir uns kennengelernt haben. Du hast mir schon davon erzählt, aber vielleicht magst du den Hörerinnen und Hörern auch noch kurz davon erzählen.
Genau, ich hatte 2015 einen sehr schweren Autounfall. Da war ich dann gerade mal 20 und die wussten auch eine Woche lang nicht, ob ich überlebe oder nicht. Das war noch unklar. Und ich muss sagen, in der Zeit habe ich auch einfach super viele soziale Kontakte verloren. Also Freunde, Freundinnen. Ja, habe mich auch vielleicht einfach nicht so unterstützt gefühlt insgesamt. Und als der Körper dann einigermaßen genesen war, kam die Psyche. Und das kam erst relativ spät. Ich würde sagen, so 3 Monate nach dem Unfall hatte ich dann so eine sogenannte Traumastimme, nämlich keine Stimme mehr. Ich konnte tatsächlich nicht mehr reden. Und es ging eine ganze Zeit lang, dass ich nicht mal mehr ein Wort rausgebracht habe, obwohl ich es eigentlich reden wollte und organisch das auch konnte. Aber es ging einfach nicht mehr. Und ich habe dann trotzdem im September angefangen, eben in der Kita zu arbeiten. Und ich weiß auch noch, dass ich noch nicht mal richtig sitzen konnte und dann immer auf das Kissen sitzen musste. Und das war in der Krippe natürlich, ja, weil man natürlich auch trotzdem irgendwie Kinder auch mal hochheben musste zum Wickeln oder sowas. Und ja, da ist mir sogar einmal noch die Wunde aufgegangen und so weiter mitten in der Arbeit. Und es war einfach viel zu früh, aber ich wollte halt dieses ganze Jahr nicht wiederholen. Das war so mein Problem. Das war das letzte Ausbildungsjahr. Bin da als Berufspraktikantin eingestiegen und die haben mir natürlich auch gesagt, naja, wenn du da jetzt nicht einsteigst sofort, dann müsstest du ein ganzes Schuljahr wiederholen und dann ist man halt 20 und jung und dumm und denkt sich, Mensch, das will ich nicht und dann ja, stürzt man sich halt rein, aber das war im Nachhinein einfach ja, ein Fehler, muss ich sagen.
War ein Fehler, ja. Aber haben auf der anderen Seite dir vielleicht auch die Kinder eine Kraft gegeben oder auch einen Halt gegeben?
Auf jeden Fall. Also mit den Kindern war die Arbeit super schön. Es war anstrengend, vor allem natürlich, weil mein Immunsystem noch angeschlagen war. Also ich hatte im Krankenhaus so viel Antibiotika bekommen und das war einfach kaputt und ich war dauerhaft krank. Und ja, da nimmt man am Anfang vor allem erstmal alles mit. Und das war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Und meine Wohnverhältnisse damals waren auch sehr anstrengend. Das kam dann alles irgendwie zusammen. Und ich glaube, ich habe gar nicht so richtig gemerkt am Anfang, dass ich so ja, in Richtung Depression rutscht, das konnte ich damals einfach nicht greifen, was das ist. Und ja, es war dann trotzdem, also es war auf jeden Fall eine super Erfahrung und ich vermisse auch manche Kinder immer noch. Und ich habe das auch schon gern gemacht, aber es war rundherum einfach zu viel irgendwie. Und ja, deswegen war das Studium dann der richtige Weg erstmal.
Ja, absolut. Ich mache mal ganz kurz Pause. Wir haben eine kleine Rückkopplung. Ja, du hast ja dann, ich weiß gar nicht, wann hast du angefangen, dann auch als Model zu arbeiten? Auch schon in der Zeit oder früher schon oder?
Also tatsächlich schon viel früher. Ich habe eigentlich schon mit 14 angefangen und hatte dann zwischendurch immer wieder mal eine Pause, eben durch den Unfall bedingt auch. Und ja, Corona war dann eh nicht mehr viel. Also es war immer wieder zwischendrin mal eine Pause, aber jetzt so richtig, wo ich sage, Mensch, ich ist eigentlich meine Haupteinnahmequelle, eigentlich erst seitdem ich jetzt die 20 Stunden nur noch habe, weil vorher war das einfach nicht möglich. Wenn man natürlich Vollzeit arbeitet und wenig flexibel ist, dann geht das nicht. Aber ja, jetzt seit Juni, genau.
Und was würdest du sagen, dass du dein Baby das Modeln oder würdest du am liebsten nur modeln oder ist das fein, so wie es ist mit dieser Zweiteilung? Wie ist dein perfekter Tag eigentlich?
Ja, also ich finde es gerade ganz gut, so wie es ist. Natürlich ist es auch praktisch wegen der Krankenkasse, ist ganz klar. Und man hat natürlich trotzdem eine Grundlage, sage ich mal, eine finanzielle, wenn mal 1, 2, 3 Monate kein Job reinkommt. Das kann in den Sommermonaten sehr gut mal passieren, dass man halt dann trotzdem noch irgendwie eine Grundlage hat. Und ich finde auch, das nur zu machen, wäre mir schon fast wieder zu einseitig, weil es ist auch eine ganz andere Welt und die ist so manchmal völlig fernab von jeglicher Realität. Also Leute, die nur das machen, die wissen gar nicht, wie es irgendwie auch anders sein kann. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man dann auch so ein, ich sag mal, so einen Gegensatz auch hat. Also das ist ja wirklich ein komplettes Gegenteil voneinander. Und aber das ist irgendwie das Schöne, dass man auch irgendwie noch so geerdet bleibt irgendwo und irgendwo nicht so realitätsfern ist, sage ich mal.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich weiß, habt ihr das wahrscheinlich nie erzählt, aber ich habe früher ja auch mal gemodelt, so als ich noch deutlich jünger war als du, habe sogar auch bei Misswahlen mitgemacht und kann das gut nachvollziehen. Das ist halt wunderbar, ich habe das viel weniger gemacht als du, aber um sich nebenbei einfach auch Geld zu verdienen erstmal. Und wenn es sich dann natürlich in so eine Richtung entwickelt, ist das ja auch toll. Und du hast ja da auch wirklich schon deine Erfolge. Wie war das denn so als Miss Bayern zu agieren? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ich fand es richtig schön, muss ich sagen. Es kommt immer darauf an, bei welcher Misswahl man mitmacht, finde ich. Es kommt auf die Organisation an und auf den Träger einfach, der das macht, weil ich hatte da wirklich Glück. Es gibt auch bei Misswahlen super viel Korruption und irgendwelche Schiebungen und so, aber da hatte ich wirklich richtig Glück mit meinem Veranstalter, der halt einfach fair war. Und da kannte ich halt die Jury nicht und ja, also dadurch war das dann einfach immer fair und das hat auch Spaß gemacht, ja, überall. Also ich konnte echt viel mitnehmen, ich war auf vielen Veranstaltungen, ich konnte es für einen guten Zweck nutzen, es hat einfach Spaß gemacht. Ja, man hat viele neue Leute kennengelernt.
Hast du gerade schon den guten Zweck angesprochen? Der ist dir ja auch total wichtig. Du hast zusammen mit anderen eine Tierschutzorganisation gegründet und bist auch seit, glaube, 5 Jahren Veganerin. Ist das richtig?
Genau,
Erzähl
seit
doch mal ein
2000.
bisschen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also ich bin seit 2020 vegan. Ich habe damals, also angefangen hat es mit, ich esse nur Biofleisch und bin dann in meine Restaurants gegangen und hab dort gefragt, wo habt ihr denn euer Fleisch her? Und dann hat es immer geheißen in den Restaurants, naja, von der Norma. Und dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich, logischerweise, weil die kaufen natürlich günstig ein und hauen ihre Marge drauf und verkaufen das dann teuer. Und dann habe ich angefangen, in Restaurants schon mal nichts mehr zu essen, was mit Fleisch war. Und ja, bin dann immer zum Ebel einkaufen gegangen und habe mir dort meine Sachen gekauft. Und habe dann aber einfach mich näher eingelesen in das Thema und dann gemerkt, dass ich mich damit eigentlich nur selber belüge und bin dann einfach über den ethischen Weg zum Veganismus gekommen und habe mir Earthlings angeschaut auf YouTube. Den gibt es da kostenlos. Und ich musste mir diesen Film wirklich auf viermal aufteilen, weil ich es auf einmal gar nicht geschafft hatte, das anzuschauen. Und ich habe das auf viermal aufgeteilt und habe mich aber gezwungen, weiterzumachen und jedes Mal in Tränen ausgebrochen. Und habe mich aber gezwungen, weil ich gedacht habe, Mensch, Kardinal, wenn du dafür Geld bezahlst, dann möchtest du jetzt auch wissen, was du da bezahlst oder für was du da Geld ausgibst. Und danach war es von heute auf morgen tatsächlich vorbei bei mir. Also ich habe dann gesagt, ich möchte dafür kein Geld mehr bezahlen und ich möchte das nicht mehr unterstützen. Und bin dann vegan geworden und habe dann eben auf Instagram gesehen, dass eine Familie in Herrieden lebt mit ein paar Hühnern und einem Schwein und ja, das einfach so ein bisschen posten, was die da so machen. Und ich habe dann dort vorbeigeschaut und bin dann dort direkt hängen geblieben. Also es war einfach total schön zu sehen, dass da Tiere leben, die halt gerettet sind und denen es da gut geht. Und dann hat sich das ganz schnell vergrößert. Wir haben dann immer mehr Tiere bekommen und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen Verein werden, weil sonst können wir das finanziell ja gar nicht mehr stemmen. Und ja, jetzt das haben wir mittlerweile über 130 gerettete Tiere, über 600 Vereinsmitglieder und ja, sind halt durch Tierpatenschaften und anderweitige Spenden eben finanziert, genau.
Wow, cool. Und musstest du da was lernen dafür, um da irgendwie mitzuhelfen, um da zu arbeiten? Ich stelle mir das so vor, ich meine, wenn man nie mit Tieren gearbeitet hat oder auch in so einem Hof, ja, also ich meine, ich habe als Kind mal im Urlaub auf dem Bauernhof ausgeholfen, aber klar, das war's dann auch schon. Musstest du da irgendwie eine Schulung machen oder wie war das für dich?
Tatsächlich ich nicht, aber die Familie, die dort lebt, die Familie Ritzinger, die hat auf jeden Fall sich, die hat an Landwirtschaft Ausbildungen gemacht. Der eine ist sogar Jäger, also Deutschlands einziger veganer Jäger, glaube ich, aber einfach um eine Erlaubnis auch zu haben, um unser Wildschwein zu halten zum Beispiel. Also wir haben auch ein Wildschwein und damit wir das halten dürfen, brauchen wir eben das und das und das sind die ganzen Auflagen. Und aber ich muss sagen, das erste Mal so im Schweinestall und dann halt einfach, ja, miste da mal aus. Ja, war schon eine interessante Erfahrung am Anfang. Und ich glaube, man lernt ganz, ganz viel von den Tieren. Also ich habe zum Beispiel nie gedacht, dass Puten unfassbar verkuschelt sind. Und ich glaube, das sind die verkuschelsten Tiere, die ich jemals ge getroffen habe. Also nicht mal meine Katze kuschelt so gerne, aber dann kommt da eine Pute und die fordert es richtig ein, dass man sich streichelt und knuddelt und die braucht es total. Und ich habe das nie gedacht, dass so ein Vogel, der ja eigentlich auch erstmal vielleicht optisch gar nicht so super süß ist, aber das so einfordert für sich. Und das war einfach so, also allgemein sehr interessant und ich glaube, das ist, ja, man lernt da nicht aus. Also es ist immer wieder was, wo man sagt, wow, also habe ich jetzt nicht erwartet und die Tiere geben einem aber einfach super viel zurück, auch an Dankbarkeit, das merkt man schon.
Schön. Ja, da bist du auf jeden Fall ja auch noch mal in so einem sozialen Bereich, ne? Ist ein ganz anderer Bereich mit Tieren, aber auch da wieder diese Komponente, anderen zu helfen und eben für andere da zu sein. Was sind denn genau deine Aufgaben dann in dieser Tierschutzorganisation?
Also ich bin hauptsächlich im Marketingbereich zuständig. Der Verein ist jetzt auch umgezogen, der ist nicht mehr in Herrieden, sondern der ist in Hof bei Rehau. Das heißt, es ist von mir schon 2,5 Stunden Fahrt. Deswegen bin ich nicht allzu oft vor Ort im Moment, aber ich plane zum Beispiel die Hoffeste. Also wir haben immer einen Wintermarkt, wir haben Sommerfest, wir haben verschiedene Brunches oder andere Events und das plane ich eigentlich zusammen mit der Anna, dem ersten Vorstand. Genau. Das
Klasse.
ist meine Aufgabe. Das ist viel zu tun in der Zeit immer.
Steht denn demnächst wieder was an, sodass wir vielleicht hier ein bisschen Werbung machen können?
Ja, genau. Am 25. Mai ist unser erster veganer Mitbring-Brunch. Da könnt ihr einfach vorbeikommen und den Tag genießen. Also wir haben 7 Hektar Land mittlerweile zur Verfügung, wo man auch einfach spazieren kann, die Seele baumeln lassen kann, sich die Tiere anschauen kann, Kontakt aufnehmen kann zu den Tieren. Und ja, gutes Essen genießen kann dann, ja.
Ja, cool. Also verlinkt das auch hier in den Shownotes, dass alle, die sich dafür interessieren, sehr gerne bei euch vorbeischauen und sich die wunderschönen Tiere anschauen und sich einfach mal ein Bild von dem Hof machen. Finde ich auf jeden Fall eine klasse Sache.
Sehr
Ja.
gut.
Ich mag noch mal zurückgehen zum Veganismus. Also das Fleisch wegzulassen ist ja die eine Sache. Das entscheiden ja auch viele Vegetarier. Das ist ja jetzt auch gerade nicht mehr so was ganz Neues. Vegan ist da ja doch schon nochmal eine Nummer härter. Ich bin ja selber so nicht vegan. Im Moment ja, weil ich habe mal im Januar das nicht hingekriegt zeitlich. Deswegen mache ich jetzt im Februar den veganen Monat. Aber ich esse sonst auch, wie du das auch erzählt hast, Fleisch vom Biobauern, selber ausgesuchtes Fleisch und ernähre mich ohne Milchprodukte, weil ich das einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht essen kann. Und es fällt mir auch nicht mehr schwer, also die Milch wegzulassen oder einen Joghurt. Da gibt es ja auch inzwischen Millionen von Alternativen. Und ich kann trotzdem meinen Latte Macchiato mit einer wunderbar aufgeschäumten Hafermilch genießen. Nichtsdestotrotz fällt es ja sehr, sehr vielen Menschen schwer. Ist es dir schwer gefallen? Und wie war so dein Weg dazu? Hast du Fleisch, ja, von heute auf morgen nicht mehr gegessen, aber wie ist das mit dem Käse? Käse ist zum Beispiel was ich super lange vermisst habe.
Tatsächlich war es am Anfang schon schwer, aber wie du sagst, man gewöhnt sich dran. Also ich habe aus Versehen mal was bestellt und da war Milch drinnen und ich habe das sofort rausgeschmeckt und ich fand es super eklig in dem Moment. Ich habe mir gedacht, wie konnte dir das jemals schmecken? Also es ist wirklich Gewöhnungssache einfach, wie andere Leute, die trinken jetzt Hafermilch und denken sich, wie geht das? Aber es ist einfach nur Gewöhnungssache. Und ich glaube, also meine Geschmacksnerven würden das nicht mehr ertragen, Milchprodukte zu essen. Aber also ich finde gerade die Milchindustrie ist ja eine sehr brutale Industrie. Und ich glaube, gerade wenn man Mutter ist, also ich bin jetzt keine Mama, aber ich glaube, ganz viele Mamas kann man dadurch schon erreichen, weil man halt eben auch sagt, Mensch, da werden den Kühen, um deren Muttermilch zu konsumieren, einfach die Kälber entrissen. Dann werden sie wieder zwangsgeschwängert, zwangsbesamt und dann geht das Ganze von vorne los, bis sie eben nicht mehr können und dann in den Schlachthof müssen. Und die männlichen Kälber werden dann sofort getötet und als Kalbsfleisch verarbeitet und die weiblichen Kälber werden dann wieder selber zur Milchquelle. Und ich finde, dieses ganze Konstrukt und die ganze Industrie ist einfach etwas, ja, was man nicht braucht. Also man braucht es einfach nicht. Ich brauche ja auch keine Elefantenmilch oder keine Giraffenmilch und keine Hundemilch. Wieso brauche ich dann Kuhmilch? Ich meine, klar, das hat man früher halt gemacht. Natürlich sind Nährstoffe enthalten, aber wir müssen es jetzt nicht mehr machen. Also wir sind ja nicht darauf angewiesen, um gesund zu leben, das zu
Da
konsumieren.
gebe ich dir absolut recht. Und ich meine, die Kuh trinkt ja auch Wasser und keine Milch. Und bei uns trinken ja eigentlich auch nur die Babys von uns die Milch. Und wir sollten auch mit Wasser auskommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Du hast gerade von der Milchindustrie gesprochen. Wie steht das im Verhältnis zu Biobauern, zu Selbstversorgerhöfen? Siehst du das da genauso kritisch? Oder sagst du, okay, die haben vielleicht auch eine andere Tradition, eine andere Daseinsberechtigung.
Ich sehe es da tatsächlich genauso kritisch, weil insbesondere auf diesen Biohöfen werden die Tiere noch in Anbindehaltung gehalten, insbesondere in Bayern. Also ein Hof wird im Schnitt nur alle 48 Jahre kontrolliert, also nie. Und in Anbindehaltung zu stehen, das bedeutet für die Kühe, mit Wunden klarzukommen. Die müssen in ihren eigenen Exkrementen stehen und liegen. Sie können sich nicht mal umdrehen. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, sich einfach mal irgendwo hinzustellen, angekettet zu sein und da einfach mal nur eine Stunde zu stehen und sich nicht mal selber umdrehen zu können, wie anstrengend das ist. Und die haben das teilweise direkt nach der Geburt, kriegen die ihre Kette an und dann stehen die da ihr Leben lang. Und das ist, ja, gerade eben in Bayern und Baden-Württemberg ist es noch sehr verbreitet, dass die Kühe dann auch beim Biobauern, Bio heißt ja erstmal, dass sie nur anderes Futter bekommen. Aber nicht, dass der Leidensweg deswegen weniger ist. Und auch denen werden die Kühe weggenommen und die stehen gerade, also wenn man mal irgendwo ländlich in der Gegend ist, stehen die ja in so ihren kleinen Iglus, stehen dann die Kälber drinnen, das sieht man auch ganz oft. Und ja, das ist eigentlich trotzdem vom Konstrukt her genau das Gleiche.
Das ist also von viel Greenwashing, ja, sagst du bei dem, gerade bei der Milch, ne? Ja, das ist, ich denke, das ist, ob man jetzt Milch trinkt oder nicht, ist, sei mal dahingestellt, oder das soll ja auch wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Also meinen Kindern fällt es auch manchmal schwer, Milchprodukte wegzulassen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Druck. Es ist, wenn in der Schule alle den Kakao trinken, ne, ist einfach ein großes, großes Thema. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz wichtig, aufgeklärt zu sein und gerade als Erwachsener dann auch bewusst zu entscheiden, ja, das möchte ich trotzdem machen, weil es mir halt wurscht ist. Also, oder ich entscheide mich halt eben, das nicht zu machen oder wenigstens nur in Ausnahmesituationen vielleicht das zu konsumieren. Du hast ja jetzt auch als Model und als Miss oder ehemalige Miss Bayern, Miss Nürnberg, eine große Reichweite. Hast du das auch, für diesen Bereich nutzen können oder kannst du das für diesen Bereich nutzen?
Auf jeden Fall, ja. Und ich möchte es auch in Zukunft sogar vermehrt machen. Ich habe das Gefühl, es reicht einfach nicht, was ich tue. Man möchte immer noch viel mehr machen, gerade wenn man halt einfach in dem Aktivismus ist. Ich meine, Veganismus, das ist erstmal für viele negativ behaftet, weil man natürlich viele auf die eigenen Fehler, sage ich mal, aufmerksam macht. Und das wollen viele einfach nicht wissen und einfach nicht hören und das eher verdrängen. Und aber man muss einfach verstehen, dass es eine Gerechtigkeitsbewegung ist, ne? Und jede Gerechtigkeitsbewegung eckt erstmal an gesellschaftlich natürlich, weil man der Gesellschaft sagt, da stimmt was nicht, da muss was passieren. Und das war auch damals mit der Frauenbewegung so. Das ist erstmal angeeckt, das war erstmal doof.
Ist ja
Aber
heute noch so teilweise auf der Welt, ja.
ja,
Auch
es wird
hier
immer
immer
wieder
wieder.
schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja, manchmal, also ich finde schon, man bewegt sich auch ein bisschen rückwärts, gerade in der Frauenbewegung. Aber gut, das ist erstmal unangenehm und muss man aushalten können, finde ich. Aber man muss sich auch immer bedenken, wenn man jetzt einen Mann auf der Straße sieht, der einen Hund schlägt, dann geht man auch hin und sagt was dagegen. Ja? Und andererseits bezahlt man halt dafür, dass es anderen Tieren ist passiert. Und das ist schon irgendwo eine Form von Doppelmoral, die man sich erstmal nicht bewusst ist, weil die Gesellschaft das natürlich und auch die Industrie das natürlich super gut versteckt. Ich meine, wenn man eine Milch hat und dann stehen da erstmal weidende Kühe drauf abgebildet, dann denkt man da erstmal nicht dran natürlich, was da für ein Leid eigentlich dahinter steckt. Und das ist das Gefährliche. Das ist eigentlich nur, ja, ist schon fast ein bisschen eine kleine Gehirnwäsche, die da passiert. Deswegen.
Bist du denn da im Job schon mal auf deine Grenzen gestoßen oder hast du schon mal einen Kunden gehabt, der gesagt hat, nee, also sorry, bei mir nicht, kann ich mich nicht mit identifizieren? Gibt es solche Erlebnisse?
Nee, also jetzt gerade als Model nicht. Viele Models sind vegan. Die machen das wahrscheinlich eher aus, ja, wahrscheinlich aus diättechnischen Gründen. Ich weiß nicht, aber viele Models sind vegan. Aber ja, jetzt so im sozialen Bereich immer wieder mal, dass Kollegen und Kolleginnen mal einen doofen Spruch ablassen oder so. Aber das hast du überall. Also wenn man sagt, man ist vegan und ich sag das schon immer nicht, weil ich will das eigentlich nicht, dass das irgendjemand weiß bei mir in der Umgebung, wenn ich jemanden neu kennenlerne oder ich auf einem Geburtstag bin oder so, weil das ist immer nicht gut für mich. Also ich muss sagen, man wird immer irgendwie angegriffen, blöderweise. Ja, aber ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile. Ich gebe halt einen Spruch zurück und dann ist gut. Ja,
Hast du denn,
wollte dann auch
auch
nachkommen.
Unterstützer in der Familie? Ich weiß, du hast ja auch vor nicht allzu langer Zeit geheiratet. Da auch nochmal von dieser Seite herzlichen Glückwunsch. Wie sieht dein Mann das? Wie geht der damit um?
Mein Mann ist auch vegan seit
Ja.
5 Jahren. Wir sind zusammen vegan geworden und für mich wird es auch nicht in Frage kommen, mit einem Mann zusammen zu sein oder mit einem Partner zusammen zu sein, der nicht vegan lebt. Das könnte ich nicht. Also ich würde natürlich jemanden daten und darüber mit ihm reden, aber ich glaube, wenn man alles weiß, also was ich jetzt zum Beispiel weiß schon und das dann trotzdem nicht ändert, dann wäre das für mich eine Sache von Charakter und von Werten, die ich einfach dann, das würde einfach nicht zu mir passen. Also das könnte ich tatsächlich einfach nicht, wenn in meinem Haushalt irgendwelche tierischen Produkte konsumiert werden würden. Das, ja. Ansonsten bin ich komplett alleine in der Family damit. Also auch er. Wir sind die einzigen beiden. Meine Schwester ist noch vegetarisch, aber sonst essen alle ganz normal ihr Fleisch und ihre anderen Produkte. Und wir haben unsere Hochzeit trotzdem komplett rein vegan gemacht und das hat auch erstmal, ist auch erstmal auf Widerstand gestoßen.
Okay.
Aber ja, es war unsere Entscheidung und am Ende hat es dann doch eingeschmeckt.
Ja, das ist so gut. Das kann ja auch wunderbar schmecken. Also es gibt da ja so viel inzwischen, dass es gar nicht auffällt. Und es gibt ja auch, interessanterweise ist ja auch in jedem Land so ein bisschen anders. Ich bin ja auch jemand, der viel reist und ich habe ja auch festgestellt, dass es in manchen Ländern auch absolut einfach ist, sich vegan zu ernähren oder auch nur auf bestimmte Dinge zu verzichten. Auch ich verzichte ja zum Beispiel auch auf Gluten. Und dann gibt es andere Länder, da kommst du dahin und denkst, sie haben noch nie was davon gehört. Ja, und das
Ja.
ist in Deutschland ja zum Glück auf dem Vormarsch und da kann ich mir das auch gut vorstellen. Da kann man bestimmt wunderbar auch ein großes Fest mit bestücken, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das Essen war uns sehr wichtig an dem Tag, weil wir dachten, Mensch, jetzt haben wir schon so viele Leute da, die einfach das erste Mal vielleicht vegan probieren, dann sollen die natürlich auch begeistert nach Hause gehen und so war es dann auch. Sogar die Oma hat angerufen, hat gesagt, wie toll das alles Essen war. Also, das
Schön.
Essen war das Highlight und dann dachte ich mir, ja cool, dann haben wir alles erreicht, was wir wollten.
Okay. Wie hat sich denn dein Leben, seitdem du ja vegan lebst, seitdem du auch jetzt in dem Sozialpädagogikjob arbeitest, wie hat sich das denn positiv verändert? Kannst du das sagen?
Also ich kenne keinen vegan lebenden Menschen, der das bereut, vegan geworden zu sein. Und alle sagen eigentlich eher, Menschen, schade, dass ich es nicht noch früher gemacht habe. Und so geht es mir auch. Und ja, ich glaube, ich war 25 Jahre nicht vegan und ich bereue die 25 Jahre. Aber gut, man ist halt früher nicht auf den Trichter gekommen. Und ja, auch mit der sozialen Arbeit. Also das ist einfach trotzdem mein Ding, sag ich mal. Und ich, ja, ich liebe meine Familien, die ich betreue, sehr. Und ich, mit, mir fällt es manchmal schwer, weil das ganze System eigentlich, ja, nicht tragbar ist, so wie es ist. Das System ist überlastet. Und ich bin ja in den Familien drin und schaue, ob es den Kindern gut geht oder ob man die Kinder aus den Familien nehmen muss. Wenn man dann mal einen Fall hat, wo man die Kinder rausnehmen müsste, dringend, dann ist kein Pflegeplatz da. Also dann hat man keine Pflegefamilie oder man hat keinen Heimplatz und dann bleibt es halt drin. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, das ganze System ist einfach komplett überlastet und das fällt mir manchmal schon sehr schwer, dass man da so ins Leere arbeitet manchmal einfach, ja. Und auch, ich arbeite auch mit geflüchteten Menschen zusammen, und auch wie man diese Menschen, also ich war in dieser geflüchteten Unterkunft in Nürnberg, wie man Menschen unterbringt. Also es ist sowas von menschenunwürdig. Ich war da drin und ich war so geschockt. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich legal ist, dass man Menschen so unterbringt bei uns. Und mir macht das im Moment politisch sehr Sorgen, dass viele einfach, ja, für viele das einfach das Leichteste ist, nach unten zu treten. Und es ist immer dieses nach unten treten. Was die Probleme am Ende aber ja nicht löst. Also es ist halt einfach nur für viele der einfachste Weg.
Ja, jetzt bekommst das natürlich jetzt auch im Alltag mit, ne? Und ich weiß, was du meinst. Das System ist in vielerlei Hinsicht völlig überfordert. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu sprechen. Das wissen eigentlich alle. Aber die Frage ist, wann sich was ändert und wie, das werden wir jetzt nicht lösen können. Wahrscheinlich wird es auch eine nächste und eine übernächste und noch eine Regierung nicht lösen. Solange wir in diesen ganzen alten Konstrukten bleiben, bin ich mir sicher. Und da ist weder die eine Partei besser als die andere. Ich glaube, die gehören alle zusammen irgendwie. Aber das ist meine persönliche Meinung, dass da einfach eine ganz, ganz großer, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen und nicht nur durch Deutschland, sondern durch die Welt. Und es gibt Länder, die das auch schon viel, viel besser machen. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr bewundernswert, sich damit doch jeden Tag auch immer wieder auseinanderzusetzen und trotzdem zu versuchen, eben so ein Stückchen weiterzugeben. Und ich, ja, bedanke mich da auch anstelle von allen Hörerinnen und Hörern bei dir, dass du das machst, weil du könntest auch sagen, ach Mai, ich bin Model, mache hier mein cooles Champagnerleben und alles andere ist mir wurscht. Die gibt es nämlich auch. Und du stehst dafür auf und setzt dich dafür ein und benutzt auch deinen Namen, um das zu machen. Und ja, davor habe ich echt großen Respekt, muss ich wirklich sagen.
Vielen Dank. Ich
Sehr,
finde,
sehr gerne.
es geht darum, wenn man erkennt, dass man Privilegien hat, dass man sie halt mit anderen teilt. Und ich finde, es ist auch ein Privileg zu sagen, also Mensch, ach, die Politik, die macht eh, was sie will. Und ich bin jetzt gar kein politischer Mensch und ich gehe einfach nicht zur Wahl. Mir ist das alles egal. Das ist ja auch eine Form von Privileg, dass du das kannst, dass du in so einer Position bist, und es dir erlauben kannst, dich so zurückzudehnen und das alles auf dich zukommen zu lassen, weil dir alles egal ist. Ist auch, ja, eine Form von, was andere halt nicht können. Also andere in anderen Ländern wären froh und dankbar, wenn sie zum Wählen gehen könnten, zum Beispiel, wenn sie eine
Absolut. Also das würde ich auch immer machen. Also das ist ja auch eine verschenkte Stimme, wenn du es
Genau.
nicht tust, ja. Und es wird immer irgendeinen Konsens geben und irgendeine Partei geben, wo man zumindest eine gewisse Übereinstimmung hat. Und wenn das eine ganz kleine Partei ist, ich bin auch inzwischen zu so einem Kleinstparteienwähler geworden, weil ich mich da am ehesten wiederfinde. Und die meisten machen sich aber auch nicht die Mühe, sich überhaupt die Parteiprogramme anzuschauen. Die Mühe mache ich mir eben, weil es mir wichtig ist. Und ich finde es einfach wichtig, John F. Kennedy hat das eigentlich am allerbesten gesagt. Don't ask what the government can do for you, but what you can do for the government, ja, oder for the state, also, oder was du halt für dein Land auch tun kannst, for your country. Und nicht, was immer die anderen, weil die anderen gibt es nicht. Letzten Endes unsere Regierung sind Angestellte von uns, weil wir haben die gewählt, ja, oder vielleicht nicht wir persönlich, aber das verstehen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen falsch. Und
Ja.
wir müssen, glaube ich, viel mehr zu dieser Eigenverantwortung der Menschen wieder hinkommen. Und nur wenn wir da sind, dann dürfen ja solche Entscheidungen eben auch auf persönlicher Ebene gefällt werden. Ob jetzt vegan oder politisch, auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Was willst du denn noch erreichen in deinem Leben, Karina? Was hast du dir noch so auf die Fahnenstange geschrieben?
Das ist eine interessante Frage. Also das, was ich im Leben gelernt habe, ist, man plant irgendwas und dann kommt das Leben dazwischen und es wird doch ganz anders. Deswegen bin ich eigentlich kein Mensch, der plant. Aber natürlich gibt es irgendwie immer wieder
Eine
mal
Vision.
ja, eine Vision, naja, die man so hat. Also ich wäre erstmal ganz froh, wenn wir jetzt gerade alles aufgeräumt bekämen. Weil wir haben uns nämlich vor 2 Jahren ein Haus gekauft und wurden da ganz schön über den Tisch gezogen, tatsächlich leider. Also die Vorbesitzer sind mittlerweile nach Rumänien abgehauen und ja, sind nicht mehr auffindbar und das ganze Haus schimmelt komplett. Also ich bin davon auch tatsächlich krank geworden und das ist einfach mega verschimmelt. Und wir leben jetzt gerade in unserer Airbnb auf 20 Quadratmetern, schon seit ein paar Monaten. Deswegen habe ich tatsächlich erstmal nur diese Vision, dass wir da irgendwie rauskommen wieder aus dem ganzen Thema und irgendwann wieder in dieses Haus einziehen können. Aber es ist gerade so ein bisschen schwierig. Man kriegt da schon auch Angst, sage ich mal, weil wir uns natürlich damit auch verschuldet haben und die Schulden irgendwie abbezahlen müssen. Und das heißt, man kann es auch nicht einfach irgendwie verkaufen. Das kauft so in dem Zustand keiner.
Ja,
Und
krass.
ja, alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber ja, so, wir haben ein Dach über dem Kopf, deswegen, das passt jetzt schon erstmal so, aber genau. Also deswegen habe ich jetzt eigentlich so für die Zukunft gar nicht so den Megaplan im Moment, sondern einfach erstmal aufräumen und dann kann man weiterschauen. Ja.
Oh, da drücke ich mal die Daumen. Das ist ja wirklich schrecklich, so also eine Vorstellung. Hoffentlich findet ihr da eine für euch gute Lösung. Bei
Na, danke.
Gibt's denn irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gern mitgeben würdest, so als Lebensmotto als Learning vielleicht aus deinem Leben?
Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, einfach nicht so viel planen, nicht, weil es kommt am Ende eh wahrscheinlich anders. ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich größtenteils Frauen, die hier den Podcast hören, deswegen auch gerne an die Frauen, einfach sich gegenseitig als Frauen zu unterstützen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns als Frauen gegenseitig supporten. Und uns nicht miteinander vergleichen, sondern dass wir einfach schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil wir das einfach, glaube ich, gesellschaftlich brauchen.
Genau, absolut. Das schreibe ich sofort. Carina, wir kommen so langsam zum Ende. Bevor du jetzt gehst, habe ich aber noch drei ganz besondere Fragen an dich. Die erste, hast du einen Wohlfühlort?
Ja, es ist tatsächlich unser Hof mit den Tieren, ja.
Fast gedacht hätte ich mir das.
Und mein Bett. Ich liebe mein Bett.
Wunderbar. Das zweite, hast du eine Bucketlist?
Ich habe keine im Moment, aber ich hatte jetzt schon die letzten Wochen tatsächlich damit geliebäugelt, mal eine zu erstellen und auch ein Vision Board zu erstellen. Also das ist was ich auf
Sehr
jeden
gut.
Fall in Nacken umsetzen will.
Ja, finde ich auch total wichtig und auch immer spannend, vor allen Dingen dann auch das in einem Jahr mal zu sehen oder in 2 Jahren. Oh Gott, wo habe ich da gestanden? Was habe ich da gemacht? Also cool. Ja, gibt es denn dieses Jahr noch was Besonderes, was du vorhast? Irgendwas Tolles?
Ja, also mein Mann und ich holen jetzt Flitterwochen nach. Es hat nach der Hochzeit nicht geklappt, direkt aus finanziellen Gründen. Aber wir holen es jetzt nach und wir fliegen nach Mauritius jetzt im März. Und da freue ich mich jetzt schon
Oh,
sehr
toll.
drauf.
Ja, voll schön. Da wünsche ich euch eine wunderschöne Reise. Ganz, ganz tolle Flitterwochen. Carina, ich freue mich riesig, dass du hier warst, dass es geklappt hat heute und dass wir uns auch mal wieder gesehen haben,
Ja, das stimmt.
zumindest über den Bildschirm. Ich wünsche dir alles Gute bei der Klärung deiner häuslichen Umstände. Ich wünsche euch wunderschöne Flitterwochen und dir, liebe
Danke.
Hörerin, gerne. Dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, wünsche ich eine wunderschöne Woche. Freue mich, dass du eingeschaltet hast und bis nächste Woche. Ich bin's, deine Birte.